Herzlich willkommen zur ersten Folge unserer dreiteiligen Podcast-Serie über die Geschichte von Viva Equality. Mein Name ist Tillmann und ich freue mich, euch zu dieser besonderen Folge begrüßen zu dürfen. In diesem Teil blicken wir zurück auf die Anfänge, dorthin, wo 2015 alles begann. Wir erzählen, wie aus einer kleinen Idee eine gemeinnützige Organisation wurde, die sich für gerechte Bildungschancen einsetzt. Bevor wir einsteigen, stell dir eine junge Mutter und Vater vor, die ihrem Kind ein Bilderbuch vorlesen. Viele von uns kennen solche wertvollen Momente, doch nicht alle Familien haben Zugang zu Büchern. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Haushalte, die Transferleistungen beziehen, deutlich weniger Kinderbücher besitzen als finanziell besser gestellte Familien. Allein in Deutschland wachsen über 800.000 Babys und Kleinkinder in Familien auf, die auf staatliche Leistung angewiesen sind. Kinder, die von Anfang an geringere Chancen haben, Sprach- und Lesekompetenzen zu entwickeln. Genau hier setzt unsere Geschichte an. Berlin im Jahr 2013. Sarah Seliger und Julius Bertram, ein junges Elternpaar, stehen vor einem Regal voller Kinderbücher. Ihnen fällt auf, wie schwierig es ist, wirklich passende Bücher für ihre kleine Tochter zu finden. 2 Jahre später, Anfang 2015, formt sich aus dieser Beobachtung eine Vision. Sarah und Julius beschließen, das Problem selbst in die Hand zu nehmen. Im Februar 2015 gründen sie LibriLeo als gemeinnützige UG. Die Idee? Ein Bücherabo, das Familien mit Kindern regelmäßig mit liebevoll ausgewählten Büchern versorgt. Wir wagen nun einen Blick zurück in die Vergangenheit und schauen uns an, wie alles begann.
Wie haben sich Sarah und Julius kennengelernt?
Wir haben uns im Zug kennengelernt. Julius hatte so eine Art Mini-Business, und zwar ist er mit dem Wochenendticket von der Deutschen Bahn das ganze Wochenende hin und her zwischen Magdeburg und Berlin gependelt. Mhm. Und ich wollte von Magdeburg nach Berlin fahren, weil ich meine Freundin in Magdeburg besucht hatte und zurück wollte in meine WG in Berlin. Mhm. Und dann habe ich über Mitfahrgelegenheit erst geguckt, ob jemand Auto fährt, wo ich mitfahren kann, und habe keinen gefunden. Und dann habe ich gesehen, dass Julius da diese Annonce hatte, dass er der gelbe Hocker ist. Also es war auch irgendwie auffällig. Also es war nicht nur Julius fährt von Magdeburg nach Berlin, sondern der gelbe Hocker fährt von Magdeburg nach Berlin. Und der sucht noch Mitreisende.
Warum der gelbe Hocker?
Ich habe ein sehr bescheidenes Abitur gemacht. Ich bin einmal sitzen geblieben, weil ich in Mathe nicht besonders gut war. Und bin auf einem Musikgymnasium gewesen. Und mein Abitur war so schlecht, dass ich keine Auswahl hatte bei den Studienplätzen. Mm. Ich hatte ein Abitur mit 3,4. Mm. Der Verabschiedungssatz meiner Klassenlehrerin war: schön, dass sie es jetzt doch noch geschafft haben. Und dann habe ich nach einem Studienplatz gesucht. Und irgendwie wollte ich auch ein Studium absolvieren, das zukunftsweisend ist. Mm. Und dann kam jemand um die Ecke und meinte: du, Julius, guck mal, in Magdeburg, da gibt es einen Studiengang, der ist zukunftsweisend, nämlich Sicherheit und Gefahrenabwehr. Mein Arbeitstitel ist Ingenieur für Sicherheit und Gefahrenabwehr. Mhm. Und genau in dem Jahr hatte die Fachhochschule vergessen, für alle Studentinnen ein NC anzumelden. Das kam mir sehr zugute. Das hatte einen kleinen Nachteil. Dieser Studiengang war ausgelegt für 28 Leute und in dem Studiengang drin saßen 280.
Wow. Okay.
War einfach gerammelt voll. Jeder konnte, jeder durfte. Und dann gibt es ja noch diesen Paragraphen, dass du auch anfangen kannst, wenn du kein Abitur hast. Mhm. Egal. Auf jeden Fall saß ich mit einmal in Magdeburg und ich habe aber Bock gehabt, Dinge zu machen. Und, das muss man auch noch sagen, mein Kumpel Christian, den ich schon aus der Schule kannte, der hat mich irgendwann angerufen und meinte: du, Jürgen, du hast auch erzählt von diesem Studiengang. Mein Abitur ist ja jetzt nicht so richtig super. Mhm. Und der hatte vorher sein Studium in Sand gesetzt, das er davor gemacht hat. Und meinte: ach komm, ich schreibe mich jetzt mal in Magdeburg ein. Saßen wir da also beide in Magdeburg und haben überlegt, wie können wir Geld verdienen? Und der gelbe Hocker ist so entstanden, dass wir beide, wahrscheinlich leicht angetrunken, abends damals noch vor mitfahrgelegenheit.de saßen und überlegt haben: nehmen wir Leute mit? Wie kann man Leute richtig gut von A nach B mitnehmen? Mhm. Und während wir da saßen, dachten wir so: Mist, also der größte Fehler bei diesen Mitfahrgelegenheiten mit dem Zug ist, dass du, es gab damals noch das Schönes Wochenendticket. Mhm. Kennst du das noch?
Mhm.
Ja, also es gab damals dieses Schöne Wochenendticket. Und der Deal war, du kaufst dieses Schöne Wochenendticket und dann kannst du 5 Leute eintragen, mit denen du zusammen fahren kannst. Mhm. Stand aber nirgendwo, dass du die wirklich eintragen musst. Also haben sich viele Leute diese Tickets gekauft und dann sind die zwischen unterschiedlichen Orten hin und her gefahren. Mhm. Und Christian und ich, wir dachten dann, das größte Problem ist ja, dass die Menschen auf dem Bahnsteig nie die Person finden, mit der sie fahren wollen.
Mhm.
Du läufst dann über den Bahnsteig und wie findest du denn raus, dass jetzt der Peter oder die Petra oder wer auch immer, dass das deine Mitfahrgelegenheit ist?
Ja.
Und in dem Moment saß er auf einem gelben Hocker von Ikea, so eine umgedrehte gelbe Tonne, wie so eine Abfalleimer.
Mhm.
Ich sage, Christian, wir machen das ganz einfach. Wir sind der gelbe Hocker. Wir nennen gar nicht unseren Namen, sondern wir fahren einfach immer mit diesem Hocker durch die Gegend. Den stellen wir dann auf den Bahnsteig und dann setzen wir uns da drauf und jedes Mal, wenn es jemand fragt, wo muss ich denn hin, dann sagen wir, zum gelben Hocker. Und das war echt geil. Es hat richtig, richtig gut funktioniert. Wir haben das dann irgendwann weiter ausgebaut. Wir haben den Hocker dann noch gefüllt mit Spielen und mit Tageszeitungen und mit ein paar Snacks. Wir haben das halt richtig, wir haben wirklich das Happening drum gebaut.
So die Leute dann entertained auf der Zugfahrt?
Nee, wir selber gar nicht. Wäre auch gar nicht mein Ding gewesen, sondern wir haben den Leuten einfach die Möglichkeit gegeben, sich selber zu beschäftigen.
Okay.
Und das hat alles sehr gut geklappt. Das hat, wir haben das, ich weiß gar nicht, wie lange wir es gemacht haben. Wahrscheinlich würde ich jetzt lügen. Aber irgendwann dachten wir dann, okay, wir müssen das größer machen. Wir machen das aber jetzt so, wir sind ein Fahrtenvermittler. Wir vermitteln die Fahrten nur noch für Leute, die zwischen zwei Städten hin und her fahren mit einem schönen Wochenendticket. Und wirklich kein Witz, das Wochenende, an dem wir die erste Fahrt vermittelt hatten, da fuhr ein Typ in einem Regio von Berlin nach Dresden und von Dresden nach Berlin immer hin und her. Wir haben pro Vermittlung 1 Euro genommen. An dem Wochenende haben Christian und ich, wir haben uns gefreut wie kleine Kinder. Es war richtig geil. Ach geil, wir verdienen Geld, ohne dass wir arbeiten müssen. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von der Deutschen Bahn.
Oh.
Und der Typ am anderen Ende meinte, naja, gucken Sie mal, das ist eine Zweckentfremdung, das, was Sie da machen. Sie dürfen das Ticket gar nicht so verwenden. Wenn Sie es jetzt trotzdem weitermachen, dann erstatten wir Anzeige.
Oh.
Und dann haben wir einen Anwalt angerufen und der Anwalt hat gesagt, ihr habt noch eine Chance, ihr müsst es sofort sein lassen.
Und dann bist du dort mitgefahren?
Ja, ich weiß auch nicht. Es ist eine merkwürdige Geschichte, kurios, bisschen romantisch, aber das war jetzt nicht richtig romantisch. Also ich bin da wie 7 andere Menschen auch Bahn gefahren und die Menschen saßen in 2 Viererabteilen. Mhm. Julius saß auch in dem anderen Abteil, also mir so nicht in meiner Vierersitzgruppe, sondern in der anderen Vierersitzgruppe. Einige haben sich unterhalten, es waren auch, Julius hat sich mit einer spannenden Frau unterhalten, die war Radiomoderatorin, glaube ich, und wollte sogar über sein Modell schreiben. Mhm. Und das war auch der Gag von dem gelben Hocker, dass man unterhalten wird oder dass es da immer so eine Gruppendynamik gibt. Aber ich wollte mich gar nicht unterhalten. Ich habe nämlich ein bisschen geweint, weil ich nämlich erst eine Trennung hinter mir hatte.
Oh nein.
Und dann hat er wollte er ins Gespräch kommen und hat mir erzählt, dass es immer alles doch okay ist und neue gute Dinge geschehen. Und dann bin ich auch ausgestiegen und wollte nach Hause ankommen. Dann hatte ich mitbekommen, dass ich was vergessen hatte in Magdeburg.
Oh nein.
Und da war ja natürlich meine Rettung, weil er fuhr ja den ganzen Tag hin und her. Und ich hatte die Nummer noch und dann hat er mir meine Kunstmappe, ich war damals Make-up-Artistin und musste zu einer Bewerbung und brauchte dafür diese Mappe mit meinen Fotos. Die hat er mir dann noch mitgebracht und dann haben wir uns getroffen und hinterher noch was getrunken oder sind irgendwie ins Gespräch gekommen und so hatte sich das dann entwickelt. Aber dann auch erst bei den nächsten Treffen.
Wir haben am laufenden Meter Leute kennengelernt, wirklich.
Ja.
Und bei Sarah, die ich dort kennengelernt habe, das war echt spannend. Sie hatte, also in meiner Erinnerung ist das so,
ja.
Sie saß in der Bahn und hat geheult,
geweint.
Sie hat natürlich nicht geheult, sie hat geweint, weil ihr Ex-Freund sich von ihr getrennt hatte und sie saß vor mir und ich habe mit ihr geredet und dann habe ich ihr gesagt, du weißt was, die gute Sache ist, es gibt immer einen Nächsten, das ist nie der Letzte. Und ich weiß noch, dass sie ihre Gepäck hatte sie in Magdeburg vergessen und das habe ich dann wieder habe ich es abgeholt, habe das dann nach Berlin gebracht. Da haben wir uns dann nochmal getroffen, so habe ich Sarah kennengelernt, als Fahrgästin des gelben Hockers.
Und er wollte mich dann wiedersehen, weil es war ja eine gute Chance, dass unser Date quasi noch verlängert wird. Und dann hat er mich überall in der Stadt gesucht und wusste nicht ganz genau, wo ich bin und hat dann mein Auto gefunden und hat dann meinen Büchernlager irgendwie so was rangemacht.
Ab wann wusstest du, dass ihr zusammen was aufbauen werdet?
Ich habe da nie bewusst drüber nachgedacht. Das war irgendwie ein Selbstläufer. Irgendwie sind wir da miteinander reingestolpert. Ich weiß, dass es sich total großartig angefühlt hat, weil Sarah echt eine tolle Frau ist. Das weiß ich ganz sicher. Ich kann mich auch so, ich habe so einzelne Bilder vor Augen, gerade aus der Anfangszeit. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass es den Moment gab, wo ich wusste, also ja klar, als sie schwanger wurde und wir unser erstes Kind bekommen haben, da war es schon relativ klar. Aber dass es dann am Ende, dass es, dass daraus eine Beziehung wird und dass daraus mehrere Kinder und ein paar Unternehmen hervorgehen, pff, wie hätte ich das ja vorhersehen sollen? Wirklich, das war überhaupt nicht klar.
Wie kam es dann zu Kirondo?
Ich habe, nachdem ich mein Studium fertig hatte, also ich habe ja vorhin erzählt, dass ich mit sehr vielen Leuten angefangen habe und von diesen sehr vielen Leuten waren nur sehr wenig dann mit dem Bachelor fertig und ich habe dann noch einen Master rangehangen und dann habe ich einen Master gemacht und dann irgendwie bin ich dann da reingestolpert, dass ich mir dachte, ach, jetzt muss ich auch in diesem Job arbeiten. Und mein erster richtiger Job, den ich hatte, war einfach super lahm. Arbeitssicherheit, du läufst durch Gebäude durch und dann sagst du den Menschen, sitzt gerade und dann 10 Minuten später kommst du vorbei und die sitzen genauso da wie vorher. Mhm. Machst Licht an, 10 Minuten später das Licht wieder aus. Ich habe es wirklich nicht gemocht. Dann habe ich einen zweiten Job gehabt beim VDS, beim Verband der Sachversicherer. Da habe ich als Vertriebsingenieur gearbeitet, habe noch eine Weiterbildung gemacht. Und das war ganz cool. Das war wirklich, ich glaube, dass viele Leute darin ihr Glück gefunden hätten. Und meins war es einfach nicht. Es war einfach, ich bin einfach nicht der geborene Ingenieur. Mhm. Es gibt, glaube ich, genug Leute, die das total geil finden, Sachen im Detail auszurechnen. Aber meins war es einfach nicht. Und dann habe ich überlegt, was ich mache. Und meine Stiefmutter war damals die jüngste Professorin Deutschlands und zwar an der Viadrina für Entrepreneurship. Mhm. Und die hat zu mir gesagt, Jürgen, es gibt ja in den USA gibt's ein Modell, das ist super spannend, ThredUp. Und ThredUp funktionierte damals so, dass du einen Kleidersack, einen leeren Sack nach Hause geschickt bekommst, dann wird er vollgestopft und dann wird es zurückgeschickt zu ThredUp, die bewerten das Ganze, dann kriegst du dein Geld ausgezahlt und die verhökern das dann eben weiter. Heute super, heute mega up to date, damals krasse Neuigkeit.
Das heißt, wir haben die Sachen angekauft, man konnte mit so einem Kalkulator sehen, was man dafür wahrscheinlich bekommt und dann haben wir die verkauft, die Sachen aufbereitet, fotografiert, wir haben das also diesen Service übernommen und haben dann eben mit den Company-Bildern aber entschieden, dass der Name geändert wird zu Kirondo. So ein bisschen von dieser Trend, dass also Ki für Kinder und Rondo von Rondell, es dreht sich was, genau.
Hintergrund, warum uns die Idee richtig krass angefixt hat, ist, dass unser erstes Kind war ein Mädchen, unser zweites Kind war ein Sohn. Und wir wussten nicht so richtig, was wir mit diesen Sachen anstellen sollen. Also wenn du dich probierst, ein paar Jahre zurückzuerinnern, eBay Kleinanzeigen gab es schon, war aber nicht super convenient. Kleiderkreisel gab es noch nicht, Vinted gab es noch nicht. Es war einfach noch nicht so gesellschaftlich verankert, dass du Secondhand-Kleidung irgendwie bequem online verkaufst, sondern du bist auf den Schulmarkt gegangen und auf den Schulhof, Schulbazar oder Secondhand-Bazar und dann hast du dein Zeug verhökert. War das spaßig? Weiß ich nicht, meins war es nicht. Und dann haben wir es durchgerechnet. Und haben relativ schnell festgestellt, dass sich das irgendwie lohnen kann und haben dann Glück gehabt. Wir haben Pitch Deck fertig gemacht mit Zahlen, haben das an unterschiedliche Investoren geschickt, an VCs und haben aus dem Nichts, wirklich völlig aus dem Nichts, sehr schnell 3 Angebote gehabt. Das, was passiert ist, ist, dass wir einfach unvorsichtig geworden sind und ich muss wahrscheinlich der Wahrheit halber, muss ich sagen, dass ich unvorsichtig geworden bin, weil Sarah durchaus an der einen oder anderen Stelle schon gesagt hat, das würde ich wahrscheinlich nicht machen. Wir hatten ein Angebot, das kann ich sagen, weil das ist kann man nachlesen, von Team Europe. Team Europe sind, da stehen dahinter Lukas Gadowski und Koya Hebenstreit, damals zumindest. Das sind die Gründer von Mr. Spex, Lieferando, My Müsli, die haben einfach überall investiert. Das sind wirklich sehr erfahrene Gründer. Aber auch Leute, die vor allem aufs Geld gucken. So, das ist das, was ich damals, kann sein, dass sie jetzt mittlerweile viel, viel bessere Menschen sind und ganz anders sich verhalten, aber damals zumindest, würde ich sagen, haben sie vor allem aufs Geld geguckt, die wollten schnell damit Erfolg haben und haben sich mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle auch nicht richtig verhalten. Also wir haben zum Beispiel alle Verträge haben wir nur auf Englisch vorgelegt bekommen. Wir durften bei bestimmten Dingen nicht mehr mitsprechen. Uns wurde schon auch an vielen Stellen wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt. Du hast es mit den Anteilen angesprochen. Wurde uns gesagt, ja, das ist üblich, das machen wir immer so. Und irgendwann waren wir nicht mehr Herr oder Herrin in unserem eigenen Haus. Also du bist dann zwar noch Geschäftsführer, das heißt, du darfst das Unternehmen leiten, aber du bist nicht mehr mehrheitlicher Anteilseigner und damit bist du im Grunde in so einem Setup nicht mehr besonders viel wert, weil dich die Gesellschafterinnen im Zweifelsfall auch einfach absetzen können. Und das, was passiert ist, ist, dass unser Venture-Partner mich damals abends angerufen hat und zu mir meinte, du Julius, es wäre schön, wenn wir jetzt mal noch ein Bier trinken gehen. Und dann saß ich mit ihm bei einem Bier und meinte zu mir, wir glauben nicht, dass du die Vision von diesem Unternehmen vertrittst, du bist dann ab jetzt raus.
Bin dann mit unserem Sohn, der war ja wie gesagt noch ein Baby, doch in Elternzeit gegangen, weil es einfach alles super fast schon traumatisierend war, wenn man sein eigenes Unternehmen auf so eine komische Art und Weise so schnell verliert. Und dann waren wir aber drin in der Szene. Also wir hatten dann einfach wirklich Lust auf E-Commerce und auch dieser Gedanke von Gründen. Ich hatte ja, wie gesagt, Gründung und Nachfolge studiert und haben da einfach Spaß entwickelt, auch an Online-Marketing, an solchen Themen.
Aus dieser persönlichen Erfahrung wurde ein Plan. 2015 war Librileo geboren, mit dem Ziel, jedem Kind Zugang zu Büchern zu ermöglichen, unabhängig von der finanziellen Lage der Eltern. Sarah Seliger und Julius Bertram starteten ihr Herzensprojekt zunächst im kleinen Rahmen. Unterstützung kam von ersten Förderern und Stiftungen und schnell wuchs ein Netzwerk von Helferinnen und Helfern heran.
Also ich bin Renate Künast, ein Kind aus dem Ruhrgebiet, und vielleicht ist für unser Gespräch und 10 Jahre Librileo nicht unwichtig, dass ich die erste in unserer ganzen Verwandtschaft, Familie war, die auf eine Realschule ging. Hart erkämpft. Danach wollte ich das Abitur machen, aber meine Eltern haben darauf spekuliert, vor allem mein Vater, dass ich in die Lehre gehe und sozusagen Kostgeld zu Hause abgebe. Wir waren 4 und Vater Alleinverdiener. Dann habe ich gekämpft und glücklicherweise hatten die Sozialdemokraten das BAföG erfunden. Deshalb durfte ich dann ein bisschen kürzer, das war, die Erfindung war gerade ein Jahr vorher, durfte ich dann ein bisschen kürzer zur Fachoberschule gehen. Dann habe ich Sozialarbeit studiert und bin in Düsseldorf und bin dann hierher gezogen. Und ich habe in meinem Leben immer gelernt, wie wichtig Strukturen sind und Personen, weil du ständig als Mensch und vor allen Dingen als Kind an so Weggabelungen stehst. Und ob dir jemand was zutraut, dich unterstützt oder siehst, wo du Hilfe brauchst oder wo du so gut bist, dass du nur noch so ein kleinen Schubser und Angebote brauchst, das war immer wichtig. Und dann bin ich nach Berlin gekommen, habe hier im Knast gearbeitet, der Jugendgerichtshilfe und in Tegel im Gefängnis und habe gedacht, du weißt als Sozialarbeiterin von jedem so ein bisschen. Dann habe ich Jura studiert. Eine kluge Entscheidung fand ich später, weil du damit dir die Grundlagen in fast jedem Themengebiet, außer bei Chemie, Physik, erarbeiten kannst. Aber die Frage, welche Forschung wird bezahlt, wie ist das formuliert, das hat man dann gelernt, ja, in allen möglichen Bereichen. So nach dem Motto, unterstützen wir Atomenergie oder nicht und wie müssen wir das formulieren? Ja, und mich hat das auch animiert, dann in die Politik zu gehen. Und dann war ich im Berliner Abgeordnetenhaus bei der damals noch alternativen Liste, bei den Grünen, und habe alles möglich gemacht. Unter anderem Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft. Da hat das Juristische auch wieder geholfen. Und es gehört zu meiner Geschichte dazu, woher ich komme, wie ich in jeder Stelle gekämpft habe und wie ich mich jetzt eigentlich selber im Alltag fühle.
Wie haben Sie Sarah und Julius kennengelernt?
Julius und Sarah sind einfach so auf mich zugekommen und ich glaube, die haben so den Triggerpunkt gefunden, ja, weil ich, deshalb habe ich es über mich erzählt, ja, immer wusste, Strukturen, Unterstützung sind wichtig. Also wenn du einfach in einer Klasse mit über 30 Kindern sitzt und gar nicht wahrgenommen wirst oder nicht irgendwann mal jemand mit dir Deutsch liest, bist du auch nicht in der Lage, meinetwegen deine Muttersprache oder Deutsch als Zweitsprache zu lernen. Ich wusste schon aus meiner Sozialarbeiterzeit, dass einfach in jeder vielerlei Hinsicht das Kleinkindalter von Bedeutung ist, ja, dass man Interesse an Büchern hat, an Buchstaben, an Zahlen, dass man die Situation des gemütlich sitzend mit Kuscheltier und Decke und Kissen und Lesen, dass das ja natürlich eine Kultur in einem prägt, aber eben auch den Kopf schult, ja, je mehr Worte du kannst, dass du überhaupt eine Bereitschaft hast, auf ein Buch zuzugehen oder einen Text. Ja, das wusste ich sozusagen von mir selber, weil ich war übrigens auch begeisterte Besucherin einer Kinder- und Jugendbibliothek in Recklinghausen, wo ich nur rangekommen bin, weil meine Mutter sah, dass bei einer Freundin von mir, deren Eltern immer drauf achteten, ja, da gehst du auch hin. Wir hätten auch kein Geld für die vielen Bücher gehabt. Da habe ich eine Welt entdeckt und habe ehrlich gesagt immer ins nächste Regal geguckt, wo stand ab 10 oder ab 12, das darf ich demnächst auch. Also, oh, ja, zauberhafte Welten taten sich auf. Ja, und genau deshalb war das ein Triggerpunkt, als die mich anschrieben und so, und könnten wir mal reden. Und ich fand dann die Idee so begeisterungswürdig, auch das alte Hartz IV Beteiligungsteilhabe-Paket, ja, weil mir klar war, dass viele Eltern, die selber nicht so gebildet sind oder kein Interesse daran haben, das für ihr Kind gar nicht nutzen. Weil mir klar war, dass die Behörden so sind, dass du dir erstmal einen Wolf läufst, bevor du ein Buch für dein Kind hast. Und da fand ich die Gesamtidee faszinierend. Kinder und Bücher und Geschichten und Bilder und Sprachkompetenz entwickeln, das ist ja die Basis im Kopf für alles Mögliche, ja. Und den Zugang zum Buch und vor allen Dingen den Eltern es einfach zu machen, ne? Sich zu begegnen, zu sagen, einmal unterschreiben, fertig ist. Ja, sie haben meinen Triggerpunkt gefunden.
Frühjahr 2015, Berlin. Librileo steht in den Startlöchern. Das Konzept: Familien erhalten alle 3 Monate kostenlos eine Bücherbox nach Hause. Vollgepackt mit einem altersgerechten Kinderbuch, einem kleinen Spiel und einem Ratgeber für die Eltern. Jede Bücherbox behandelt ein Alltagsthema im Leben der Kinder, von Zähneputzen bis Einschlafen. Immer abgestimmt auf Alter und Entwicklung des Kindes. Finanziert werden kann das Angebot über Mitgliedsbeiträge, die für Familien mit geringem Einkommen vom Bildungs- und Teilhabepaket übernommen werden können. Für die Familien selbst ist das Abo also oft kostenfrei.
Und haben dann Librileo gegründet als Kinderbuchabo, haben in unserem Wohnzimmer Kinderbücher sortiert, also wir haben die eingekauft bei den Verlagen und haben die dann zu Paketen zusammengeschnürt für verschiedene Altersgruppen, immer zu einem speziellen Thema, und haben die dann versendet, hatten eben über Meta-Anzeigen, ach damals hieß es noch Facebook-Anzeigen, Kunden generiert, KundInnen, und haben denen das dann hübsch als Geschenk verpackt, also alles auch noch selbst verpackt. Und später hat das dann, haben wir das dann übergeben an eine Werkstatt, wo behinderte Menschen beschäftigt sind, und die haben dann für uns gepackt. Und wir hatten auch die Chance, das wieder mit InvestorInnen aufzubauen, also Librileo größer zu machen. Hatten auch 3 Business Angels, die einsteigen wollten. Es gab auch so einen Schlüsselmoment mit Anstoßen und Treffen. Und das ist geplatzt, weil ich in abends Julius gesagt habe, ich habe kein gutes Gefühl bei den Menschen oder bei einem Menschen. Und ich möchte das lieber weiter bootstrappen, auch wenn das eine schwere Entscheidung war. Aber mein Bauchgefühl war so sehr, ich wollte nicht nochmal dieselbe Situation erleben. Noch was anderes kommt hinzu. Es war schon in den Gesprächen so ein bisschen zu erkennen, dass es eben wieder, dass es sich wirklich sehr, sehr, sehr dahin entwickelt, dass es nur und in erster Linie darum geht, schnell mehr Geld zu verdienen. Und ich habe das eben schon irgendwie mindestens gleichberechtigt gedacht und auch sozialer gedacht. So, wenn man eine Bücherbox entwickelt, ist es schon schön, Preise so zu gestalten, dass Menschen sich das leisten können. Ähnlich war es auch damals bei Kirondo, dass man eben Kleidung ankauft. Natürlich muss sie heile sein und in einem guten Zustand sein, aber dass es eben kein Luxusservice ist, dass man nur Gucci und andere teure, Petit Pateau, andere teure Babykleidung ankauft, sondern dass es eben auch möglich ist, diesen Zugang zu ermöglichen, gerade ja für Eltern, die sehr, sehr busy sind und arbeiten müssen. Für die ist das ja auch ein großer Service.
Klang geil, war aber im Nachgang, war Librileo schon ein ziemlicher Schuss in den Ofen als Name. Weil es gibt bestimmte Grundregeln, an die probierst du dich zu halten, wenn du dir einen Namen für ein Unternehmen suchst. Das eine ist, es muss irgendwie klar sein, die Domain muss frei sein, es sollte möglichst kein Markenname drauf sein von irgendjemandem anders, es sollte in einer anderen Sprache keine ähnliche Entsprechung geben. Bei Kirondo war das zum Beispiel so, Kirondo war ein Riesenproblem, weil es gibt einen Fisch, der heißt Kirondo, vom Branding her sagenhaft dämlich. Die Domain sollte verkäuflich sein, gehören wir dazu. Und was viele vergessen, es sollte den sogenannten Anrufbeantwortertest bestehen. Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail an news@kirondo.de. Funktioniert, schreiben Sie mir eine E-Mail an news@librileo.de. Libri was? Mit Bindestrich, ohne Bindestrich? War nicht so super schlau. Aber hat aus unserer Perspektive total viel Sinn ergeben, genau diesen Namen zu nehmen. Löwen, Leo und Buch, Libri.
Wir haben, nachdem wir dieses Angebot mit den Business Angels abgelehnt haben, ist es so gekommen, wie es manchmal kommt. Einer von den Business Angels hat sich auf irgendeiner Konferenz ausgetauscht mit einer Person aus einer Stiftung. Und dieser Stiftungsmanager Alex Ratz war dann total inspiriert von dieser Geschichte und hat uns eine E-Mail geschrieben, ob er vorbeikommen kann und sich unser Kinderbuch-Abo anschauen kann. Und dann gab es ein Gespräch. Wir hatten damals ein Büro im Eulenspiegel Verlag in der Markgrafenstraße. Und das war so ein totaler Magic Moment. Es war irgendwie total sympathisch von vornherein. Es war eigentlich auch so, nichts muss, alles kann. Es war so ein Gespräch irgendwie auf Augenhöhe, obwohl da ja jemand kam von der Stiftung. Mhm. Und er hat uns aber schon auch Wissen vermittelt. Also wir saßen da mit offenen Mündern.
Ich habe 2014 bei der Ovidius-Stiftung angefangen zu arbeiten und war eine der ersten Veranstaltungen, auf der ich beruflich war, so eine Netzwerkveranstaltung in Berlin. Und da habe ich einen Impact-Investor kennengelernt. Und der hat gesagt, er hat da so ein ganz spannendes Ding, die versenden so Bücherkisten, ist allerdings for profit. Er wüsste, dass das für uns als Stiftung nicht relevant ist, weil wir eben nur im Non-Profit-Bereich fördern können. Und hat gesagt, aber es lohnt sich vielleicht trotzdem, mit denen mal ins Gespräch zu kommen. Hat dann den Kontakt hergestellt, ich habe Julius angeschrieben. Und dann haben wir uns ein paar Wochen später im Eulenspiegel Verlag in Berlin getroffen, wo sie die Räumlichkeiten irgendwie mit nutzen konnten und haben über das Thema Leseförderung gesprochen. So. Und sind in dem Zusammenhang dann darauf gekommen, was eigentlich, oder so gesprächsmäßig drauf gekommen, wie man eigentlich Dinge betreiben kann. Und dann habe ich Julius und Sarah zum ersten Mal erzählt, wie eigentlich so der Non-Profit-Sektor funktioniert. Und dass Non-Profit nicht heißt ehrenamtlich, ja, sondern dass sozusagen auch im sozialen Sektor Gehälter gezahlt werden und man eben nur keine Überschussrendite erzielen kann, aber man echte Organisationen aufbauen kann mit Angestellten und aber dann eben stiftungsfinanziert mehr Impact erreichen kann.
Und wer hat uns dann eben auch erklärt, dass es eben die Stiftung gibt, die Aurides-Stiftung, bei der er arbeitet, und dass es Möglichkeiten geben kann, dass wir müssen das vorher erstmal beweisen, dass wir die richtigen sind als Gründungsteam, dass wir natürlich eine gemeinnützige Organisation gründen und dass wir erstmal auch erste Wirkung erzielen, dass es einen Impact gibt. Und das haben wir dann, also wir waren so sicher, Julius und ich. Also wir waren in diesem Moment schon sicher. Ich glaube sogar, man hat es gespürt. Ich glaube sogar, Alex hat es gespürt. Und wir haben dann aber hinterher nochmal darüber geredet, eine Stunde später und auch nochmal am nächsten Morgen. Und es war immer so, dass wir, ja genau das wollen wir. Wir möchten eine Gemeinschaft. Es hatte für uns ja auch eine große Veränderung. Wir haben, wir konnten auch die Rechtsform nicht einfach ändern und auch nicht einfach unser Produkt nehmen und weitermachen, sondern wir haben neu gegründet. Wir haben neu eine gemeinnützige Organisation gegründet und wir haben auch neues Angebot geschaffen. Es war nämlich dann ein Leseförderprogramm. Da gab es nicht nur Kinderbücher, sondern auch Ratgeber für Eltern, die wir entwickelt haben. Es gab Spiele, die wir selbst entwickelt haben. Wir sind nochmal in den Austausch gegangen mit Menschen, mit AkteurInnen, die in dem ganzen gemeinnützigen Sektor schon aktiv waren, haben uns wirklich wie in so einer neuen Phase, wir waren absolut in einer Euphorie und haben da viele Menschen kennengelernt, die uns auch unterstützt haben und haben das dann entwickelt.
Ich finde es wirklich total toll und total großartig, dass wir hier etwas Gutes tun. Weil aus Librileo heraus ist ja am Ende diese BUT-Beratung, diese BUT-Beratung gewachsen. Und das, also wirklich, das hat impactseitig, hat das einen riesen Einfluss, hilft einfach sehr vielen Menschen, dass sie mehr Geld haben. Und das ist was total Großartiges. Es ist wirklich was Gutes, dass wir mit dem, was wir hier tun, anderen Menschen helfen können. Und das will ich auch nicht kleinreden. Ich glaube, dass das für viele, die hier arbeiten, der Grund ist, hier zu sein. Sie tun etwas für andere Menschen. Sie können andere Menschen beraten, sie können anderen Menschen helfen, Leistungen in Anspruch zu nehmen und damit ihren Kindern Dinge zu ermöglichen. Für mich ist das auch schön, dass das so ist. Und gleichzeitig ist für mich wichtig, dass es ein echtes Problem löst. Weil ich mich immer frage, wie kann das sein, dass es bundesweit irgendwie einen Betrag zwischen 2 und 4 Milliarden Euro gibt, der im Bundeshaushalt mit drin steht, der aber nicht von den Familien abgerufen wird. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es problemseitig nicht. Also das ist jetzt sehr lapidar ausgedrückt. Ich verstehe schon, wo die Probleme sind, aber sie sind nicht unlösbar. Sie sind wirklich nicht unlösbar. Also ich meine, wir haben mit unserem kleinen, bescheidenen Team jetzt in den letzten 2,5, 3 Jahren 30.000 Beratungsgespräche durchgeführt. Offensichtlich ist das Problem
irgendwie lösbar. Im März 2023 war es soweit. Aus Librileo wurde offiziell die Viva Equality. Der neue Name markiert den Aufbruch in eine nächste Phase. Doch die Wurzeln bleiben dieselben. Nach wie vor steht die Förderung von Kindern im Mittelpunkt. Nur das Spektrum ist breiter geworden. Viva Equality will gerechte Bildungschancen für alle Menschen in Deutschland schaffen, besonders für Kinder und Jugendliche aus finanzschwachen Familien. Die Vision von Sarah und Julius, mit der alles begann, kein Kind ohne Zugang zu Büchern, ist nun Teil einer größeren Mission. Kein Kind soll wegen Armut geringere Chancen haben. Viva Equality ist Ausdruck dieses Versprechens. Was als ein kleines Leseprojekt begann, hat sich bis 2023 zu einer vielseitigen Organisation entwickelt, professionell und dennoch persönlich, getragen von dem Engagement eines wachsenden Teams. In dieser Folge haben wir die Vergangenheit beleuchtet, die Gründung von LibreLeo, den Aufbau des Vorleseklubs. Die Geschichte zeigt, wie aus einer Elterninitiative ein professionelles Sozialunternehmen wurde, das Vertrauen bei Partnern und Förderern genießt. Damit endet Teil 1 unserer Serie über Viva Equality. Ich hoffe, ihr spürt genau wie wir die Leidenschaft und Überzeugung, die hinter diesem Projekt stehen. In Teil 2 werfen wir einen Blick auf die Gegenwart. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Good Car Special 10 Jahre Viva Equality.